Nun lese ich den Predigtext von heute, der in Römer 8, 18 bis 25 steht, aus der Lutherbibel 2017. Hoffnung für die Schöpfung. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und darüber ist geschrieben worden, die Gewissheit des Heils. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
Ich bete. Danke dafür, dass du uns immer wieder Hinweise gibst, wie wir in unserem Leben nicht verzweifeln müssen, sondern zuversichtlich bleiben können, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir einen Herrn haben, der uns hoffen lässt und der uns eine Zukunft offen und bereit hält. Eine Zukunft, ja, die wir uns gar nicht so recht vorstellen können. So schön wird sie sein. Lass uns diese Hoffnung nicht verlieren. Und deshalb wollen wir auf dich hören, damit unsere Hoffnung immer wieder neu Nahrung bekommt. Und daraus dann auch wir immer wieder neu Vertrauen zu dir unser Leben gestalten. So segne jetzt unser Hören und Reden. Amen. Liebe Gemeinde, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. So lässt Friedrich Nietzsche seinen Zarathustra über die Christen sagen. An dieser Kritik mag durchaus manchmal etwas dran sein, kommen wir doch hier und da als Christinnen und Christen etwas moralinsauer daher, verleiden uns selbst hier und da so einiges, was uns eigentlich zur Freude gedacht ist. Nur wenige Beispiele. Über Jahrhunderte hinweg ist die Sexualität tabuisiert worden von der christlichen Kirche und dann auch eben im christlichen Lebensalltag. Wurde nur als Gefahr gesehen und bestenfalls als Mittel der Arterhaltung toleriert. Gestern war Faschings- oder Karnevalsanfang. Im protestantischen Raum waren Fasching und Karneval anrüchig. Überhaupt, und das ist dann das Allgemeine, bestand der Hauptsinn des Lebens darin, zu arbeiten, ehrbar und fleißig zu sein. Protestantische Berufsethik, so könnte man es kurz und pointiert sagen. Und das blieb dann oft dabei, dass man nur noch ans Arbeiten dachte. Und in wie viel Predigten wurden und werden, und hier klopfe ich auch an meine eigene Brust, moralische Forderungen aufgestellt und die gute Nachricht, Trost, Zuspruch und Ermutigung werden vergessen. Doch andererseits können wir uns natürlich zu Recht fragen, wie ein Christ denn bitte schön erlöst aussehen soll, der an seiner Existenz und all dem, was zu seiner Existenz in dieser Welt dazugehört, leidet, der sich eben umschaut in dieser Welt, die so absolut unerlöst aussieht. In den letzten 3, 4 Jahren scheint es doch immer schlimmer zu werden. Erst die Pandemie mit etlichen Opfern leiblich und mehr noch seelisch durch Isolation und Vereinsamung. Dann der Ukraine-Krieg, nun der Terror der Hamas in Israel und der Krieg in Gaza mit der Drohkulisse eines Flächenbrandes im Nahen und Mittleren Osten. Dazwischen immer mal noch so wie so eingestreut Erdbeben und natürlich nicht zu vergessen, auch das Thema wird uns ja dauerhaft begleiten, die Klimaerwärmung, die immer bedrohlichere Ausmaße annimmt und immer unumkehrbarer scheint. Unsere Demokratie, die lange Zeit sehr wehrhaft und stabil schien, sie bekommt zunehmend Risse. Der Friede in Europa, die gewachsenen Beziehungen zu unseren Nachbarländern, sie sind brüchig geworden. Überall wächst der Nationalismus wieder, ist wieder höchst präsent. Und die vielen Flüchtlinge, insbesondere aus dem Süden, aus Afrika, machen auch denen Sorge oder gar Angst, die eigentlich ein Herz für bedürftige Menschen haben, Menschen in Not. Dazu kommt der ganz normale Wahnsinn, der Menschen, auch Christinnen und Christen, das Leben verleiden kann. Eine schwere Erkrankung, die einen selbst ereilt oder ein Familienmitglied, einen engen Freund, eine gute Freundin. Der Tod eines nahestehenden Menschen. Das Geld wird knapper. Die Inflation lässt auch unsere Geldbörsen deutlich schneller leer werden. Manche müssen den Cent jetzt nicht nur einmal rumdrehen, sondern 3 oder 4 Mal. Ihr wisst, dass so der Kupferdraht erfunden wurde. Und wir Christen müssen es aushalten, dass immer mehr Menschen in unserem Land der Kirche den Rücken kehren. Wir leiden auch darunter, dass unsere Gemeinde hier schrumpft und schrumpft. Wenn ich zurückdenke vor 8 Jahren, als ich hier stand, 8 Jahren war ich noch in Herford, aber egal, da war die Kirche sonntags morgens hier noch fast voll. Und wir erleben, dass manche uns Christen mit einem mitleidigen Blick ansehen. So als wollten sie sagen, ihr armen Rückständigen. So ist das Leben, könnte man lapidar sagen. Paulus wusste um all das, hat es am eigenen Leib erfahren. Er wurde als Christ vielleicht weniger bemitleidet oder verachtet. Ihm geschah vielmehr das, was vielen Christinnen und Christen in dieser Welt, auch in unseren Tagen, geschieht. Er wurde angegriffen, man trachtete ihm nach dem Leben, versuchte ihn zumindest mundtot zu machen. Und auch er musste mit Krankheit umgehen. Er war von einer Krankheit gezeichnet, mit der er leben musste, die uns bis heute Rätsel aufgibt, weil wir nicht so recht fassen können, was ist es wohl gewesen. Und manchmal, da war ihm anscheinend alles zu viel. Und er sehnte sich danach zu sterben. Er war nicht lebensmüde, so wie mancher suizidal denkender Mensch oder erfüllter Mensch lebensmüde ist, sondern er hatte Sehnsucht nach dem wahren Leben, dem Leben in der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Gott hatte ihm ein neues Leben geschenkt, damals vor Damaskus. Aus einem fanatischen Christenverfolger war einer der brennendsten Nachfolger dieses Jesus von Nazareth geworden, den seine Landsleute ans Kreuz genagelt hatten und deren Anhänger er mit aller Macht, die ihm zur Verfügung stand, verfolgt hatte. Befreit zu einem neuen Leben, ohne Druck eines Gesetzes, das möglichst minutiös eingehalten werden muss. Erfüllt von der Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hatte, dem Geist Gottes als dem Angeld, der Anzahlung, also auf das kommende Leben in der Herrlichkeit Gottes. Aber eben immer noch in dieser alten Welt mit all dem, was ihm und was auch uns heute das Leben schwer macht. Auch als Christ, auch als Christin. Auch als von Sünde und Tod und Teufel befreiten Menschen. Auch als vom Geist Gottes erfüllten Menschen. Jesus hat es einmal so formuliert: Wir sind nicht, in Klammer sage ich jetzt mal mehr, wir sind nicht von dieser Welt. Von dieser vergänglichen Welt mit ihren schönen, aber eben auch so schrecklichen, zerstörerischen Seiten. Aber wir leben noch in dieser Welt, sind in sie gesandt, wie Jesus, um hier von Jesus und dem in ihm ermöglichten neuen Leben Zeugnis zu geben. In aller Vorläufigkeit. Mit all den Brüchen, die es auch in unserem Leben gibt. Wir sind schon von so manchem befreit und doch noch nicht erlöst. Nicht erlöst von der Last dieser Welt und unseres irdischen Lebens. Und wir seufzen darunter, zumindest hin und wieder. Doch nicht nur wir seufzen. Nicht nur wir leiden immer wieder am Zustand dieser Welt, an all den Krisen und Katastrophen und den Kriegen und eben dieser Unerlöstheit und auch an unseren persönlichen Schwächen und Schicksalen. Auch diese Schöpfung stöhnt und seufzt. Und sie hat nicht einmal Schuld an ihrem Leiden. Die Klimaerwärmung und der deutlich erwiesene Anteil von uns Menschen daran weist uns auf unsere Verantwortung. Und wo Verantwortung und man wird ihr nicht gerecht, da eben Schuld. Sie zeigt uns unser Versagen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in einem Schlachthof war. Der hat, wenn er da war, das Leiden der Kreatur nicht nur sehen, sondern riechen können. Und versteht mich nicht falsch, ich esse trotzdem immer noch gerne Fleisch und zeige deshalb mit allen Fingern auf mich. Und so wie in unserem Leben manches Leiden nicht zu vermeiden ist, direkte Schuldzuweisungen eben gar nicht möglich sind, man nicht den letztlich Verantwortlichen fassen kann, es geht nicht. So auch bei diesen Beispielen. Die Kausalkette ist viel zu kompliziert, ja komplex, um letztlich sagen zu können, du bist es. Das hätten wir immer so gerne, aber es funktioniert nicht. Aber wir können sicher manches besser machen. Wir sollen manches anders, gerechter, friedvoller machen. Im Umgang miteinander als Menschen und auch im Umgang mit dieser Welt, in der wir leben. Auch im Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Als Christen sind wir in besonderer Weise dazu befreit und befähigt durch Gottes Geist. Und dadurch, dass wir wissen, wir werden es nicht perfekt hinbekommen. Aber wir müssen es auch nicht. Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Wir haben diese Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt und dass er das Reich Gottes endgültig anbrechen lassen wird. Und dass wir darin Bürgerinnen und Bürger sein dürfen. Dass wir erlöst werden, befreit von all dem, worunter wir jetzt noch leiden. Befreit von dem, was uns jetzt noch das Leben manchmal schwer macht. Und wir dürfen eben auch hoffen, dass auch diese Schöpfung erlöst sein wird. Dass wir mit allen Kreaturen dann in einer völligen Harmonie leben werden. Das haben schon Propheten des alten Bundes gesehen und angekündigt. In Jesaja 11 können wir zum Beispiel lesen davon. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Natter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Otter. Was für eine herrliche Vision! Ich mag ehrlich gestanden dieses Bild nicht, das in manchen Wohnstuben hing, das Detlef jetzt einmal einblenden könnte. Ich habe es heute Morgen extra nochmal rausgesucht. Das in Wohnstuben hing oder auch über manchem Ehebett, auf denen eben ein kleiner, blond gelockter Knabe mit einem Palmzweig in der Hand daher spaziert, an seiner Seite Kuh und Löwe. Das ist mir ein bisschen zu viel Kitsch. Und doch hat dieses Bild einen Reiz, dem ich mich nicht entziehen kann, bei allem Kitsch. Das rührt an meiner Sehnsucht und vermutlich an vieler Menschen Sehnsucht danach, eben so miteinander harmonisch leben zu können, mit allen Geschöpfen. Das weckt Sehnsucht nach dem umfassenden Frieden, dem Shalom Gottes, wo alle und alle und jeder und jeder und jede das bekommt, was er, was sie nötig braucht und alle fröhlich und friedvoll miteinander leben können. Ein Zusammenleben eben, ein Leben, in dem wir erlöst sind, völlig frei von allen eigennützigen und selbstsüchtigen Gedanken und den daraus dann auch ja sehr häufig folgenden Taten. Erlöst eben dazu, die Liebe Gottes zu spiegeln, sie zu leben, vollkommen, so wie sie Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Diese Aussicht Diese Perspektive, diese Hoffnung kann und soll uns erfüllen. Sie kann uns und soll uns das geduldig aushalten lassen, was uns das irdische Leben eben immer mal wieder auch schwer macht. Sie soll und kann uns helfen, dieses Leben schon jetzt so zu gestalten, es zumindest zu versuchen, dieser Liebe eben jetzt schon Raum zu geben in unserem Leben, sie zur Wirkung kommen zu lassen. Wie sagt Jesus, wir haben es gehört, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, es kann hier und da und dort schon zumindest aufblitzen, sichtbar werden, erfahrbar werden. Und dann, wenn wir das so leben, dann werden wir auch zumindest ein wenig erlöster aussehen, als Friedrich Nietzsche die Christen gesehen hat. Und unsere Lieder, die können wir heute schon fröhlich und begeistert singen, weil wir, ob sie nun einem Herrn Nietzsche gefallen oder wem auch sonst immer oder nicht, weil wir wissen dürfen, der Himmel singt mit. Amen.